Bei unserem Thema geht es darum, dass es ja in vielen Orten in Deutschland oder in vielen Städten kolonialrassistische Orte und auch Namen gibt, die ja auch in bestimmter Weise das Stadtbild eben prägen. Und was uns eigentlich daran interessiert ist, wie es eigentlich gelingen kann, eine kritische Öffentlichkeit für dieses Thema irgendwie zu mobilisieren, zu engagieren. Und deswegen wollte ich mich mal mit dir unterhalten, weil ja Berlin ein Beispiel ist, wie das gelingen kann. Und die erste Frage, die ich da habe an dich, ist eigentlich, was eigentlich so deine persönliche Motivation ist oder war, dich mit postkolonialer Erinnerungspolitik zu befassen?
Damals war gerade die Zeit des 100-jährigen Gedenkens an den Völkermord an den Herero und Nama und noch dazu an den Maji-Maji-Krieg, der bis heute kaum bekannt ist in Deutschland, der sehr erfolgreich verdrängt wurde, eigentlich schon seit der Zeit, als er stattfand. Denn das ist der größte deutsche Kolonialkrieg mit den meisten Opfern gewesen, noch mehr Opfern als im heutigen Namibia. Und bei diesem Gedenken habe ich dann aufgrund meiner, sagen wir mal, Freundschaften zu Tansaniern, die hier leben, Tansanierinnen und Aktivistinnen aus der schwarzen Community und anderen kritischen Historikerinnen, habe ich mich oder haben wir uns quasi dann entschieden, weil wir sahen, dass sehr wenig zu diesem Gedenken passierte, von staatlicher Seite gar nichts, von zivilgesellschaftlicher Seite ein bisschen und eigentlich blieb das den Communities überlassen, darüber nachzudenken. Wie gesagt, da müsste kontinuierlich Bildungsarbeit gemacht werden und wir wollen doch zumindest beginnen mit kritischen Stadtführungen, um Kolonialismus im öffentlichen Raum zu zeigen, zu thematisieren und kritisch zu diskutieren. Und das war eigentlich der Start und diese Stadtführung, vor allem im sogenannten afrikanischen Viertel in Berlin, aber auch in der alten Mitte Berlins, machen wir bis heute. Und das ist so ein bisschen so das Backbone der Vereinsarbeit.
Was würdest du sagen, ist so seitdem passiert, seitdem ihr damit begonnen habt? Und was waren auch so Meilensteine auf dem Weg bis 2020?
Oh, da gab es eine ganze Menge Meilensteine. Denke ich, eine wichtige Sache war 2011 die Rückgabe von menschlichen Gebeinen oder sagen wir mal, vielleicht sollte man eher sagen, der Ahnen. Erste Ahnen, die hier ja zu Tausenden in den Sammlungskellern, Depots von ethnologischen Museen und Universitäten liegen, die hier für rassistische Forschung hergebracht wurden, vor allem in der Kolonialzeit. Da wurden die ersten zurückgegeben nach Namibia und da waren wir mitbeteiligt an der Gründung eines Bündnisses, das es bis heute gibt und das die Kampagne Völkermord verjährt nicht betreibt oder bespielt das Thema sozusagen. Also das war sicher ein einschneidender Moment zu sehen, wie diese Ahnen zurückgegeben wurden an die Herero und Nama, die in großer Zahl hier angereist sind, um diese Übergabe mitzuerleben. Aber das war auch erschütternd zu sehen, wie unfähig sich die Bundesregierung in dem Fall verhalten hatte, die sich am liebsten gar nicht aufgetreten wäre und nicht in der Lage war, sich da zu entschuldigen, obwohl nun wirklich die Opfer der Kolonialverbrechen 2 Meter entfernt auf dem Tisch lagen. Das war aufwühlend und sicher auch ein Meilenstein in der, sagen wir mal, kolonialkritischen und in der Aufarbeitung, in der kritischen Aufarbeitung von Kolonialismus in Deutschland. Eine zweite Sache, die ich vielleicht noch nennen will, ist, dass wir beteiligt waren an der Gründung eines zweiten Bündnisses, das nennt sich nur Humboldt 21. Das war 2012, haben wir das geplant, wohl wissend, dass 2013 der Grundstein für das ja bis heute und erst recht heute hochumstrittene Humboldt-Forum im Berliner Schloss anstehen würde. Und da haben wir klar Stellung zu bezogen und uns geäußert und sind mit dieser Kampagne an die Öffentlichkeit gegangen, 2013 im Juni, als der Grundstein gelegt wurde. Und schon damals haben eben jetzt nicht nur unser kleiner Verein, sondern tatsächlich 50 bis 60 Organisationen bundesweit und auch international dagegen protestiert, gegen dieses Projekt und gegen die Pläne, die ja heute weitgehend umgesetzt wurden. Also man hat damals nicht hören wollen auf uns. Dann ist die Debatte zum Humboldt-Forum ja sehr viel größer geworden, jetzt vor 2,5 Jahren, mit Macrons Äußerungen zum afrikanischen Kulturerbe, aber auch mit Benedikt Savoys und Felwin Zahrs Bericht zum Raub von Kulturgütern aus Afrika. Aber das war, also wir haben da sehr früh schon drauf verwiesen, und wenn die Politik darauf gehört hätte, hätte man die Debatte sehr viel früher schon beginnen können.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass dich das auch in deiner eigenen Auseinandersetzung auch ein bisschen schockiert hat, dass da eine Beschäftigung mit dem Thema, also mit postkolonialer Erinnerungspolitik, irgendwie fehlt, ja. Und jetzt mal mit der Erfahrung, die du über die Jahre oder die ihr bei Berlin Postkolonial über die Jahre gesammelt habt, was würdet ihr sagen, braucht es eigentlich, um eine breite und kritische Öffentlichkeit für postkoloniale Erinnerungspolitik zu interessieren, zu mobilisieren? Was sind da vielleicht so Dinge, die ihr gelernt habt?
Also ich kann vielleicht erstmal sagen, was es bräuchte. Es bräuchte eine Aufmerksamkeit, eine Beachtung des Themas von politischer Seite. Das müsste und sollte aufgegriffen werden, und es müsste viel stärker thematisiert werden im Unterricht in den Schulen. Kolonialismus, weil der so viele Bereiche betrifft, Kolonialismus und Rassismus so viele Bereiche betrifft, weil es auch viele historische Epochen betrifft und jetzt nicht nur eine Geschichte der letzten 30 Jahre ist, sondern der letzten 500 Jahre. Und das wird im Unterricht, in europäischen Schulbüchern, im europäischen Schulunterricht viel zu wenig thematisiert, ganz speziell in Deutschland, wo die direkte Kolonialherrschaft ja nun schon länger zurückliegt als in Großbritannien und Frankreich. Also man muss sich nicht wundern, wenn die Schülerinnen wenig darüber wissen. Was deutlich wird, ist, dass das nicht ein zufälliges Vergessen ist, sondern dass das ja immer entschieden wird von Fachleuten, die durchaus darum wissen, wenn sie auch vielleicht nicht viel wissen, die das aber bewusst ignorieren oder sagen, dass das halt keine große Bedeutung hat und deutsche Geschichte unterrichten, nicht Weltgeschichte und nicht mal die Geschichte von Menschen, die durch deutsche Geschichte, wenn es denn sowas gibt, Nationalgeschichte massiv, wie soll ich sagen, Schaden genommen haben oder damit eng zusammenhängen. Also Verständnis von deutsch-tansanischer Geschichte oder deutsch-namibischer Geschichte gibt es kaum. Der Begriff ist würde vielen fremd sein und sie könnten sich darunter ganz wenig vorstellen. Was aktivistischerseits sich als erfolgreich erwiesen hat, ist durchaus sowas, was oft eher, wie soll ich sagen, despektierlich als Symbolpolitik bezeichnet wird, durchaus zu verfolgen, weil man, wenn man zum Beispiel die Umbenennung einer Straße fordert, die bis heute ein Kolonialverbrecher oder ein Kriegsverbrecher ehrt, damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, weil man damit tatsächlich Aufmerksamkeit erzielen kann. Es gibt sofort eine große Diskussion. Die Mehrheit der Anwohnerinnen ist in der Regel gegen eine Umbenennung. Es gibt Unterstützung, es gibt Diskussionen und ein langer Prozess wird angestoßen. Und ich meine, darauf kommt es vor allem an, dass es dass diskutiert wird, dass kritisch diskutiert wird und auch Wissen über die Kolonialzeit verbreitet wird. Denn wenn man nicht weiß, welche Verbrechen geschehen sind, dann ist das für einen in der Regel kein großes Problem, ob der jetzt Kolonialoffizier war, der Namensgeber der Straße, in der ich wohne, oder nicht. Aber wenn man darüber mehr weiß, wofür er verantwortlich ist, dann sieht die Entscheidung schon anders aus. Wichtig bei so einen Debatten ist, glaube ich, auch, dass es nicht stehen bleibt bei einer kritischen Begutachtung des deutschen Kolonialismus oder des europäischen Kolonialismus, sondern dass man auch schaut tatsächlich auf die Stimmen und Aktivitäten derjenigen, die von Rassismus und Kolonialismus negativ betroffen waren. Also sprich, man müsste hier ein viel größeres Bewusstsein für Widerstandsgeschichte zum Beispiel, auch die Geschichte von Opfern, oft waren es Widerständige, die dann Opfer wurden, müsste viel stärker thematisiert werden. Und wer weiß heute schon in Deutschland 5 Namen von in Afrika zum Beispiel sehr berühmten Widerstandskämpferinnen gegen den deutschen Kolonialismus. Die kennt hier fast niemand und auch die wären es natürlich wert. Und das empfehlen wir oft dann als neue Namensgeber zum Beispiel für Straßen herzuhalten und zu dienen, ja, um das in die Öffentlichkeit zu tragen, diese Namen. Und wenn Leute darüber nicht Bescheid wissen, dann können sie ja auch mal googeln und dann finden sie schon was dazu.
Passend dazu vielleicht noch eine Frage von hier aus, nämlich Welche Rolle spielen eigentlich auch transnationale Netzwerke mit AktivistInnen aus den ehemals kolonisierten Ländern für die Arbeit in Berlin?
Oh, die spielen eine große Rolle. Ich habe erwähnt, diese erste Übergabe von Ahnen nach Namibia. Damals war diese große Delegation von Herero und Nama und Regierungsvertreterinnen hier in Berlin. Und wir haben erlebt, dass die Bundesregierung sie halt eine Woche komplett ignoriert hat. Also es gab keinen öffentlichen Empfang für sie. Und dann eben am Ende auch keine Entschuldigung. Und wir haben die ganze Woche mit ihnen hier verbracht und haben quasi die Gastgeber gespielt, weil auch niemand anders da war. Also die Zivilgesellschaft, die kritische, hat sich hier darum gekümmert. Und seitdem haben wir enge Kontakte nach Namibia zu Aktivistinnen, die sich einsetzen für eine Anerkennung des Völkermords, für eine Entschuldigung und auch für Reparation. Und ähnlich verhält es sich mit Tansania, wo Menschen, ganze Communities darauf warten, dass die Gebeine von Chiefs, die hingerichtet wurden von den Deutschen, zurückkehren. Das ist in Südtansania so, das ist am Kilimandscharo so und auch Zentraltansania, also gibt es mehrere Beispiele und da haben wir schon Kontakt. Und das ist, weil wir ein Verein sind, in dem sowohl weiße Deutsche als auch Menschen, die geboren sind in den ehemaligen deutschen Kolonien, aktiv sind, auch nicht so schwierig für uns, weil wir die Kontakte kann man hier im Grunde vor Ort knüpfen. In Berlin ist es jetzt immer möglich, tansanische Communities oder angolanische Communities zu finden und Menschen, die dort aktiv sind und mit denen in Kontakt zu kommen und auszutauschen und natürlich dann auch ein transnationales Netzwerk zu gründen sozusagen oder das zu nutzen.
Was sind eigentlich so die Pläne für oder von Berlin Postkolonial? Was sollte, könnte, würde so die Zukunft bringen für eure Arbeit?
Ja, sehr konkret kann ich erzählen, dass wir seit Anfang des Jahres, jetzt ein bisschen aufgehalten durch Corona und die Schwerfälligkeit der Behörden, wir ein Projekt aber mit organisieren, zusammen mit zwei anderen Vereinen, die viel größer und bekannter sind. Das ist Each One Teach One und die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und gemeinsam mit dem Berliner Stadtmuseum führen wir ein Projekt durch über 5 Jahre. Das ist gut, dass wir mal längerfristig planen und arbeiten können. Und das wird mehrere Teile umfassen, unter anderem ein Festival, also viel Kultur, politische Maßnahmen, kulturelle Veranstaltungen. Aber wir speziell werden uns kümmern um einerseits Ausstellungen in den Berliner Bezirksmuseen. Also wir wollen, dass nicht nur im Deutschen Historischen Museum Kolonialismus thematisiert wird, sondern tatsächlich in der Breite, in kleinen Museen, wo auch andere Leute hingehen, dass die Kolonialgeschichte der Bezirke im Grunde auch erzählt wird. Und eine zweite Sache, die wir angehen gerade, ist eine Kartierung, eine Online-Kartierung von Berlin, aber auch von Gesamtdeutschland und den ehemaligen deutschen Kolonien, wo wir Geschichten anhand von Orten, von etwa 1000 bis 1500 Orten, Geschichten erzählen wollen über Kolonisierte oder die Geschichten von Kolonisierten, aber auch von Kolonialakteuren, die Geschichte von Unternehmen, die vielen Unternehmen, die im Kolonialismus Profit gemacht haben und beteiligt waren am Kolonialgeschäft, was auch viel zu wenig thematisiert und bekannt ist, dass das natürlich für viele Firmen attraktiv war, durchaus, und die auch bis heute global agieren, aber damals eben im Zuge des Kolonialismus erstmals außerhalb Deutschlands aktiv wurden. Wir wollen die Geschichte erzählen von Erinnerungsorten und vor allem dabei eben auch schauen, dass die Geschichte von Frauen, von schwarzen Frauen, von Widerstandskämpferinnen erzählt wird. Dann wollen wir Erinnerungsorte thematisieren und die oft wechselvolle Geschichte, wie mit Erinnerungsorten umgegangen wird. Also wie wird ein Denkmal, mit welchen Intentionen wurde es aufgestellt? Warum ist es vielleicht sowas gibt es in den 60er Jahren umgestürzt worden von kritischen Studierenden? Warum ist es dann wieder hingestellt worden, dann wieder abgebaut worden? Warum liegt es jetzt im Museum und warum wird es dort ausgestellt? Also oft haben die oder zum Teil haben die ja tatsächlich die Museen eine lange wechselvolle Geschichte, die, glaube ich, ganz viel sagt über den Umgang mit Kolonialismus in unserer Zeit, aber auch vor 50 Jahren.